Stunden schienen zu vergehen. Eine Million Mal hatte er es den anderen erklärt, aber als Kinder waren sie nie auf Lastwagen gezogen worden und sahen nicht ein, warum sie jetzt damit anfangen sollten. Oma Morki bestand darauf, dass alle Männer zur Seite blickten, damit sie ihre Unterröcke nicht sahen. Und der alte Turret wimmerte so laut, dass Masklin ihn wieder hinabließ. Grimmer legte ihm eine Augenbinde an. Nachdem er die ersten heraufgeholt hatte, war es etwas leichter für ihn, denn die anderen halfen ihm am Seil. Trotzdem wurde die Zeit knapp. Grimmer kam als Letzter an die Reihe. Sie war leicht. Eigentlich wog niemand besonders viel. Sie bekamen nicht jeden Tag Rattenfleisch. Erstaunlich. Schließlich befanden sich alle an Bord. Masklin hatte ständig nach den Geräuschen von Schritten auf Kies gelauscht, nach dem Knallen der zufallenden Fahrertür, aber nichts dergleichen geschah. »Na schön«, sagte er, vor Anstrengung zitterte er. »Das wär's, wenn wir jetzt...« »Ich habe das Ding fallen lassen«, brummte der alte Torrid. »Das Ding! Ich habe es fallen lassen! Verstehst du?« »Neben dem Rad, als mir Grimmer die Augen verband. Hol es, Junge!« Masklin riss erschrocken die Augen auf, spähte unter der Plane hervor und, ja, dort lag es, tief unten. Ein winziger, schwarzer Würfel auf dem Boden. Das Ding. Es ruhte in einer Pfütze, doch das machte dem Ding sicher nichts aus. Es widerstand allem, sogar dem Feuer. Und dann hörte Masklin, wie der Kies in regelmäßigen Abständen knirschte. Jemand kam. »Wir haben keine Zeit mehr. Es ist zu spät. Ohne das Ding können wir nicht aufbrechen«, stellte Grimmer fest. »Natürlich können wir das. Es ist doch nur ein Ding. Wir brauchen das verdammte Objekt nicht mehr.« Masklin bedauerte diese Bemerkung sofort, und es erstaunte ihn, dass seine Lippen solche Worte formuliert hatten. Grimmer wirkte entsetzt. Oma Morki richtete sich zu ihrer vollen Größe auf und zitterte am ganzen Leib. »Du solltest dich schämen«, stieß sie hervor. »Es gehört sich nicht, so etwas zu sagen. Habe ich recht, Turret?« Sie stieß ihm den spitzen Ellbogen in die Rippen. »Wenn wir das Ding nicht mitnehmen, bleibe ich hier«, erwiderte Turret verdrießlich. »Es ist kein...« »Der Anführer spricht mit dir«, fuhr Oma Morki fort. »Gehorch ihm gefälligst! Das Ding zurücklassen! Es wäre nicht richtig, es wäre nicht anständig! Hol es! Und zwar sofort!« Masklin starrte wortlos in den Schlamm hinab, warf verzweifelt das Seil über den Rand und hangelte sich daran nach unten. Es regnete jetzt stärker und auch Hagelkörner fielen. Der Wind zerrte an Masklin, als er am großen Rad vorbeifiel, dann in der Pfütze landete. Er bückte sich, griff nach dem Ding. Und der Lastwagen setzte sich in Bewegung. Zuerst dröhnte etwas. So laut, dass eine massive Wand des Lärms daraus wurde. Stinkender Qualm wehte Masklin entgegen und er spürte eine alles erschütternde Vibration. Ruckartig zog er an dem Seil und rief den Alten zu, sie sollten ihn hochziehen, aber er hörte nicht einmal die eigene Stimme. Doch Grimmer oder jemand anders begriff offenbar, worauf es jetzt ankam. Als das riesige Rad losrollte, straffte sich die Leine und Masklin verlor den Boden unter den Füßen. Er stieß gegen die Radkappe und prallte ab, schwang hin und her, während man ihn quälend langsam hochzog. Nur wenige Zentimeter trennten ihn von dem Reifen, der jetzt ein schwarzer Schatten war, und ständig hämmerte das grässliche Wummern auf ihn ein. »Ich habe keine Angst«, dachte er. »Dies ist viel schlimmer als alles andere, womit ich jemals fertig werden musste, und ich fürchte mich nicht davor. Etwas so Schreckliches lässt gar keine Furcht zu.« Er fühlte sich wie in einem kleinen warmen Kokon, fern von Wind und Lärm. »Ich sterbe«, fuhr es ihm durch den Sinn. »Ich muss mein Leben für das Ding opfern, das uns nie geholfen hat, nie irgendeinen Nutzen hatte. Ja, jetzt ist es soweit, jetzt komme ich in den Himmel. Turret hat oft erzählt, was passiert, wenn man stirbt. Ich frage mich, ob er recht hat. Schade, dass man sterben muss, um es herauszufinden. Jahrelang habe ich jeden Abend den Himmel beobachtet, ohne dort oben auch nur einen Nom zu sehen. Aber es spielte gar keine Rolle. Es betraf Masklin überhaupt nicht mehr. Er schwebte nun in einer anderen Wirklichkeit. Hände streckten sich ihm entgegen, fassten ihn unter den Armen, zogen ihn unter die knatternde Plane, lösten ihm mühsam das Ding aus den verkrampften Fingern. Hinter dem schneller werdenden Lastwagen senkten sich neue Regenvorhänge auf weite Felder herab. Und im ganzen Land gab es keine Nomen mehr. Es hatte viel mehr gegeben damals, als es nicht so häufig regnete. Masklin erinnerte sich an mindestens 40. Doch dann kam die Autobahn. Der Bach wurde durch Rohre geleitet, die nächsten Hecken wurden mit den Wurzeln ausgegraben und entfernt. Die Nomen hatten immer in den Ecken der Welt gelebt und plötzlich bekamen solche Ecken Seltenheitswert. Immer weniger Nomen blieben übrig. Das lag zum größten Teil an natürlichen Ursachen. Und wenn man nur 10 Zentimeter groß ist, haben natürliche Ursachen meistens Zähne und Hunger. Eines Nachts führte der besonders abenteuerlustige Pirrins eine verzweifelte Expedition über die Fahrbahn, um den Wald auf der anderen Seite zu erforschen. Er und seine Begleiter kehrten nie zurück. Manche sagten später, sie seien Falken zum Opfer gefallen oder einem Laster. Einige spekulierten sogar, sie hätten die Hälfte der Strecke hinter sich gebracht, um anschließend auf dem Grünstreifen in der Mitte festzusitzen, gefangen zwischen endlosen Reihen dahinrasender Autos. Dann baute man das Café an der Straße und es führte zu einer gewissen Verbesserung. Es hing von der jeweiligen Perspektive ab. Wenn man kalte Pommes frites und Hähnchenknochen mit Fleischfetzen dran für Nahrung hielt, dann gab es für alle genug zu essen. Schließlich wurde es Frühling. Masklin blickte sich um und stellte fest, dass die Gruppe nur noch aus 10 Wichten bestand. 8 von ihnen waren zu alt für weite Streifzüge. Turret ging auf den 10. Geburtstag zu. Ein schrecklicher Sommer folgte. Grimmer organisierte mitternächtliche Raubzüge zu den Abfallkörben und nahm die wenigen Artgenossen mit, die sich noch einen Rest von Flinkheit bewahrt hatten. Masklin versuchte sich als Jäger. Allein auf die Jagd zu gehen. Er hatte dabei das Gefühl, stückchenweise zu sterben. Die meisten Objekte, denen er nachstellte, schlüpften ebenfalls in die Rolle des Jägers. Und selbst wenn er einen Erfolg erzielte und etwas erlegte, wie sollte er die Beute nach Hause schaffen? Bei der Ratte dauerte es 2 Tage und des Nachts musste er Wache halten, um andere Geschöpfe abzuwehren. 10 starke Jäger konnten alles schaffen. Bienennester plündern, Mäuse in Fallen locken, Maulwürfe fangen, alles. Aber wenn jemand allein loszog, ohne einen Gefährten, der ihm im hohen Gras Rückendeckung gewährte, ein solcher Wicht war die nächste Mahlzeit für alles, was Krallen und Zähne besaß. Um für genug Nahrung zu sorgen, benötigte man viele Jäger. Und für viele Jäger benötigte man genug Nahrung. »Im Herbst wird's besser«, versprach Grimmar, als sie Masklins Arm verband, ein Wiesel hatte ihn gebissen. »Dann gibt es Pilze, Beeren, Nüsse und so weiter.« Aber die Suche nach Pilzen blieb vergeblich und es regnete so sehr, dass die Beeren vor der Reife verfaulten. An Nüssen herrschte jedoch kein Mangel. Der nächste Haselstrauch war einen halben Tagesmarsch entfernt. Masklin vermochte 1 Dutzend Nüsse zu tragen, wenn er vorher ihre Schalen zertrümmerte und eine geeignete Papiertüte fand. Er brauchte einen ganzen Tag, um sie heimzubringen. Unterwegs riskierte er, von Falken angegriffen zu werden, und sie reichten auch nur für einen Tag. Dann stürzte der rückwärtige Bereich des Baus ein, weil es zu lange und zu stark geregnet hatte. Masklin empfand es fast als angenehm, ihn zu verlassen, denn die Alten nörgelten einmal mehr, warfen ihm vor, notwendige Reparaturen vernachlässigt zu haben. Oh, und das Feuer. Ein Feuer im Zugang der unterirdischen Höhle war unverzichtbar. Es diente nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Fernhalten unerwünschter Besucher.